Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Den Schulabschluss in der Tasche und die langen Sommerferien. Und dann ging es im September früher nicht nur wieder in die Schule, sondern auch ab in die Ausbildung. Lehre oder Studium? Und welche Berufe lernte man überhaupt in der DDR? Wir erinnern uns heute an die Berufe im Osten und den beruflichen Werdegang. Das machen wir zusammen mit Thorsten Köhler, Geschäftsführer Bildung bei der IHK. Und der sagt, manches hat sich gar nicht so geändert.
Das ist heute nicht anders, dass man, sagen wir mal, so grob unterscheiden kann in die berufliche Qualifizierung und in die akademische oder hochschulische Qualifizierung. Und natürlich gab es da auch die akademischen Grade. Also der Ingenieur, das ist ein akademischer Grad, beziehungsweise Diplom-Ingenieur, das ist ein akademischer Grad. Und dann natürlich dann Promovierung oder das Promovieren, was dann sich im Prinzip noch mit anschließen konnte.
Doch auch bei den Berufen gab es im Osten die Berufe, die sozusagen unterm Ladentisch weggingen.
Also typischerweise gab es im Handwerk sehr große Nachfragen. Das war auch, sage ich jetzt mal, kein Geheimnis. Wer also in den handwerklichen Beruf eingestiegen ist, der hatte auch gute Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Aber auch Dienstleistungsberufe. Ich denke da gerade an die Tourismus- oder Gastronomieberufe, Friseur. Ich erinnere mich an ein eigenes Beispiel. Also ich hatte mal so die Vorstellung, Goldschmied zu werden. Und da weiß ich noch, dass es in Dresden eine einzige Lehrstelle in meinem Jahrgang gab. Und die ist natürlich schwer zu bekommen gewesen. Da musste man sicherlich entweder mit guten Leistungen glänzen oder man hatte vielleicht irgendwo eine Beziehung, die das vielleicht dann irgendwo vereinfacht hat.
Erinnern Sie sich heute mit uns an die Berufe in der DDR. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf die Berufe im Osten mit Ihnen. Wir gehen heute noch einmal in die Lehre und beschauen die Berufe in der DDR. Was war gefragt? Und was sind auch zeitlose Berufe, die auch heute noch beliebt sind? Lehre oder Studium, fragt sich nach dem Schulabschluss. Circa 800 Berufe gab es damals im Osten. Heute sind es in etwa 320. Unterschieden sich die Berufe von denen im Westen oder gar von den Berufen heute? Mein Kollege Dirk Henze fasst zusammen.
Die Landwirtschaft, immer ein fruchtbarer Boden für gute Arbeit, und auf den Feldern der DDR keimte natürlich mehr als nur Getreide. Das zu begreifen, musste man gut ausgebildet sein.
Agrotechniker, Mechanisator. An den bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in unserer Republik ebenfalls große Anforderungen gestellt werden.
Ja, die DDR-Berufsberatung war toll darin, Dinge anschaulich zu erklären. Mechanisator. Das klingt verdächtig nach Kampfroboter aus der Zukunft. Aber natürlich ging es um den Weg in die Zukunft. Kollektive Landwirtschaft, das war das Ding im Sozialismus. Und als Mechanisator war man mindestens ein super Traktorist.
Es geht darum, die Versorgung unserer Bevölkerung mit Nahrungsgütern und der Industrie mit Rohstoffen aus der eigenen landwirtschaftlichen Produktion zu verbessern.
Apropos DDR-Industrie, dort gab es den Facharbeiter für BMSR-Technik. Eine Abkürzung mit 4 Buchstaben. So viele hatte nicht mal die NVA. Wer BMSR-Techniker lernte, musste sich regelmäßig fragen lassen, was das sein soll. Bremser? Nein, es waren Fachleute für Betriebs-, Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik. Die haben alles repariert. Heute sind es Elektroniker für Automatisierungstechnik. Eine andere Abkürzung im DDR-Berufekatalog war da schon geläufiger.
Der Abschnittsbevollmächtigte der Deutschen Volkspolizei nimmt durch seine Tätigkeit Einfluss auf Ordnung und Sicherheit im territorial begrenzten Abschnitt.
Als ABV muss ich für alle Probleme und Anliegen der Bürger ein offenes Ohr haben.
Ein gelernter Freund und Helfer, der sogar in der Popmusik Erwähnung fand. Und weil wir gerade etwas in Parteinähe rücken, es gab damals auch den Beruf Pionierleiter. An jeder Schule einen.
Seid bereit.
Immer bereit.
Ausgebildet wurde dieser Beruf in Dreußig. Pionierleiterschule oder besser Zentralinstitut. Der ehemalige Leiter der Leiterschule erinnert sich in einer Fernsehdokumentation an eine Ausbildung mit Strammstehen.
Zum Beispiel jeden Morgen ordentliches Flagge hissen durch die diensthabende Gruppe und abendliches Wiedereinholen dieser Flagge mit ordentlichem Aufmarsch und Pioniergruß und Abgang und so weiter und so fort. Sowas prägt.
Pionierleiter waren bei Bedarf oft auch Vertretungslehrer. Im krassesten Fall im Fach ESP, Einführung in die sozialistische Produktion. Mehr DDR ging nicht.
Erinnerungen an damals, auch an die Berufe, die Sie begleitet haben. und vielleicht auch heute noch begleiten. Segelmacher, Desinfektor, Dekorateur und Co. Pünktlich mit dem Schulanfang am 1. September hieß es auch für die Lehrlinge, ab auf die Schulbank im jeweiligen Lehrberuf. Doch was konnte man alles lernen? Und welche Berufe waren besonders gefragt? Dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Gab es typische DDR-Berufe? Wenn ja, was wurde aus ihnen? Und welche Berufe gab es vielleicht nur in der DDR? All das fragen wir Thorsten Köhler, den Geschäftsführer Bildung bei der IHK. Herzlich willkommen, Herr Köhler.
Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
Wir wollen uns ja Berufe in der DDR anschauen. So ganz zu Anfang vielleicht mal, welche Ausbildungsmöglichkeiten gab es denn eigentlich im Osten? Lehre, Studium, Lehre mit Abi. Wie konnte ich denn überhaupt was erlernen?
Also der größte Teil der Absolventen einer Schulausbildung oder nach der Schulausbildung sind in eine Berufsausbildung übergegangen. Das ist so typischerweise gewesen nach der 10. Klasse. Mhm. Aber auch es gab Beispiele nach der 8. Klasse, dass man im Prinzip in den Beruf eingestiegen ist. Und wenige sind dann im Prinzip noch auf die EOS gegangen, also auf die erweiterte Oberschule, und haben dann in der Regel ein Studium begonnen. Aber der große Teil mit einer Berufsausbildung. Und da gab es die große Unterscheidung, dass man eine Berufsausbildung, eine zweijährige Berufsausbildung absolviert hat oder aber eine Berufsausbildung mit Abitur. Das war so ein typischer Ausbildungsbestandteil zu DDR-Zeiten, dass man das mit dem Abitur noch gekoppelt hat. Und das war dann eine dreijährige Ausbildung.
Das ist auch die Frage, wie lange gingen so die Ausbildungen? Also wir haben gehört, Lehre 2 Jahre, dann konnte man Abi und Lehre machen 3 Jahre. So ein Studium, gab es da so ein Mischmasch, dass man sagt, also spätestens nach 6 Jahren war man fertig?
Naja, das Studium ist vielleicht ein bisschen anders noch abgelaufen, als wir das heutzutage kennen. Also diesen klassischen Bachelor- und Masterstudiengänge, die gab es nicht. Das waren ja in der Regel dann Ingenieur- oder Diplomstudiengänge, wo man dann einen Abschluss dann noch mitgemacht hat. Aber diese Vielfalt und diese Fachrichtungen, die haben sich nicht groß geändert. Also beispielsweise die TU Dresden, das ist ja eine ganz hervorragende Universität gewesen, auch weit bekannt gewesen, wo man gerade im technischen Bereich sehr gute Ausbildung oder ein sehr gutes Studium abschließen konnte.
Jetzt haben wir schon vom Diplom-Ingenieur gehört. Also es gab auch Weiterbildungen, weiterführende, dass ich eben nicht nur Ingenieur bin, sondern ich werde Diplom-Ingenieur oder ich werde Meister in etwas, ja.
Genau, das konnte man eigentlich damals schon absehen. Das ist heute nicht anders, dass man, sagen wir mal, so grob unterscheiden kann in die berufliche Qualifizierung und in die akademische oder hochschulische Qualifizierung. Und natürlich gab es da auch die akademischen Grade. Also der Ingenieur, das ist ein akademischer Grad, beziehungsweise Diplom-Ingenieur, das ist ein akademischer Grad und dann natürlich dann Promovierung oder das Promovieren, was dann sich im Prinzip noch mit anschließen konnte.
Und diese Ausbildung umfassen jetzt wirklich auch alle Berufe, egal ob jetzt Studium oder Lehre, vom Verkäufer bis zum Arzt. Haben wir auch Hilfstätigkeiten in der DDR gehabt, wo man sagt, hat nichts gelernt? Also vielleicht auch durch Kriegsgeschichten, wo man sagt, hat dann erst nachgeholt die Ausbildung. Wie war denn das?
Also wer im Prinzip nicht den klassischen Weg der zweijährigen Berufsausbildung in den Einstieg dann genommen hat, sondern da vielleicht auch später gemacht hat, da gab es eine Erwachsenenqualifizierung. Also dass im Prinzip jemand später in eine Berufsausbildung eingestiegen ist. Man könnte das vielleicht heute mit einer Umschulung vielleicht vergleichen. Mhm. Die geht im Übrigen auch 2 Jahre, so eine klassische Umschulung, dass im Prinzip unter Umständen was anderes gelernt wurde oder dass man sich während einer Ausbildung dann vielleicht nochmal umentschieden hat und dann vielleicht schon an Jahren etwas älter war. Der ist dann im Prinzip mit einer, heute würde man sagen Einstiegsqualifizierung, ist der im Prinzip dann in einen Beruf eingestiegen. Das waren unter anderem auch für diejenigen, denen es, sage ich jetzt mal, auch schwer fiel, gerade in der Schule schwer fiel, war das eine Möglichkeit, dass die dann theoriegeminderte Qualifizierung absolvieren konnte. Und das waren dann die Erwachsenenqualifizierung. So hat man das genannt. Also jemand hat sich im Prinzip dann während seines Berufslebens umentscheiden wollen und hat dann gesagt, ich möchte jetzt gerne was anderes machen. Der ist dann im Prinzip in eine Erwachsenenqualifizierung eingestiegen. Könnte man heute mit einer Umschulung vergleichen. Das ist unter Umständen ein ganz anderer Beruf. Und letzten Endes hat er schon Erfahrung auch im Berufsleben und die kann man dann letzten Endes mit anrechnen, sodass dann mal auf einfacherem Weg und vielleicht auch sogar schneller ging.
Gab es eigentlich Berufe, die sehr beliebt waren bei Lehrlingen, wie vielleicht auch bei Studenten, so Studienrichtungen oder eben Lehrberufe, wo man sagt, da war immer knapp, da hast du kaum was gekriegt?
Also typischerweise gab es im Handwerk sehr große Nachfragen. Das war auch, sage ich jetzt mal, kein Geheimnis. Wer also in den handwerklichen Beruf eingestiegen ist, der hatte auch gute Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Aber auch im Industriebereich, also gerade auch Berufe in großen Industrieunternehmen, die letzten Endes auch dann schon gut bezahlen konnten, die waren sicherlich beliebt. Aber auch Dienstleistungsberufe, ich denke da gerade an die Tourismus- oder Gastronomieberufe, die waren also sehr, sehr gefragt. Friseurausbildung, die war sehr gefragt. Also gab es schon einige, ja. Aber so sehr haben die sich letzten Endes auch nicht unterschieden von den Berufen, die wir heute kennen. Also auch die Fachrichtung. Wenn Sie das heute mit vergleichen, also eines der beliebtesten Berufe, das ist gerade, wenn man in den Einzelhandel einsteigt, also Kaufleute im Einzelhandel oder Verkäufer, aber auch in der Metallrichtung, das ist eine große Branche. Also Mechatroniker beispielsweise ist ein sehr beliebter Beruf.
Ja, ich habe da auch an seltene Berufe gedacht. Also zum einen, wo man sagt, ja, die waren sehr beliebt. Zum anderen natürlich auch die, die schwer zu kriegen waren zu Ostzeiten. Wo mir dann gesagt wurde, ja, wenn du da nicht, da gab es eine Lehrstelle und das kriegte dann die Tochter von. Sowas wie Kosmetiker, Friseur, Dekorateur war wohl auch sehr beliebt. Haben wir noch andere solcher Berufe, die wirklich so ein bisschen unter der Hand vielleicht auch weggingen?
Also ich erinnere mich an ein eigenes Beispiel. Also ich hatte mal so die Vorstellung, Goldschmied zu werden. Und da weiß ich noch, dass es in Dresden eine einzige Lehrstelle in meinem Jahrgang gab. Und die ist natürlich schwer zu bekommen gewesen. Da musste man sicherlich entweder mit guten Leistungen glänzen oder man hatte vielleicht irgendwo eine Beziehung, die das vielleicht dann irgendwo vereinfacht hat. Aber ich habe das nicht umsonst gesagt. Also gerade auch im handwerklichen Bereich. Also wer dann vielleicht nicht Goldschmied werden wollte oder konnte, der hat dann vielleicht Kunstschmied sich dann vorgestellt. Das ist dann vielleicht ein bisschen einfacher gewesen, aber es gab dann auch solche Berufe wie Schmied. Also sage ich jetzt mal gerade so im metallverarbeitenden Gewerbe, die gab es und die waren natürlich auch gefragt.
Die haben sich auch gehalten, das heißt wir finden noch Schmiede bzw. Goldschmiede, wir finden auch noch Dekorateure. Gibt es diesen klassischen Dekorateur zum Beispiel noch?
Naja, das ist heutzutage der Schauwerbegestalter. Und ja, das sind andere Begriffe geworden, das ist klar. Wobei sich das so ein bisschen auch geändert hat. Also man muss jetzt einfach nur sehen, dass sich gerade auch das Konsumentenverhalten, das Kaufverhalten sich irgendwo ändert. Also wo muss heute noch, das gibt es sicherlich noch in Einkaufsbereichen, eine Schaufenster gestaltet werden. Das ändert sich sehr in diesen digitalen Einkauf, also gerade was diesen Online-Einkauf anbetrifft. Und da haben sich also auch die Berufsbilder geändert und da gibt es beispielsweise heute den Kaufmann E-Commerce. Der ist vor ein paar Jahren ins Leben gerufen worden, der sich letzten Endes auf diesen Online-Einkauf spezialisiert. Oder es gibt den Gestalter für visuelles Marketing. Das sind Berufe, die sich im Laufe der Zeit geändert haben und die sich letzten Endes an die neuen Gegebenheiten letzten Endes auch angepasst haben.
Gab es denn in der DDR Berufe, die es heute nicht mehr gibt, wie ein Halbleiteringenieur zum Beispiel? Ist da auch was verloren gegangen?
Naja, die Begriffe sind vielleicht verloren gegangen, aber die Tätigkeiten, die gibt es ja noch. Im Gegenteil, die haben sich ja auch weiterentwickelt. Ein typisches Beispiel zu DDR-Zeiten, da gab es den Facharbeiter für BMSR-Technik. Das ist ein Facharbeiter für Betriebsmess-, Steuerungs- und Regelungstechnik. Das kann man heute mit dem Mechatroniker vergleichen. Also der im Prinzip verschiedene elektronische, mechanische, pneumatische Vorgänge letzten Endes zusammenbringt und dann auch letzten Endes zur Funktion bringt. Das kann man heute mit dem Mechatroniker vergleichen. Oder aber gerade hier im Dresdner Raum, da gab es den Elektronikfacharbeiter mit sehr vielen Spezialisierungsrichtungen. Das war beispielsweise ein Beruf, der von 1981 bis 1986 ausgebildet wurde. Der wurde dann letzten Endes 1985 dann als eigenständiger Beruf spezialisiert. Gerade, also der hieß damals Facharbeiter für elektronische Bauelemente, der letzten Endes drei Spezialisierungsrichtungen haben. Und das kann man so ein bisschen als Vorläufer für den Mikrotechnologen auch sehen. Seit 1969 ist gerade im Dresdner Raum, auch in anderen, also ich denke da an Frankfurt-Oder beispielsweise, sind ja so die ersten Grundlagen für die Mikroelektronik letzten Endes gelegt worden. Und daraus ist dann 1989 ein eigenständiger Beruf entwickelt worden, der Mikrotechnologe, ebenfalls mit verschiedenen Fachrichtungen. Und wenn man das jetzt mal sieht, von 1998 bis heute hat sich gerade in dem Bereich auch sehr viel geändert. Und wir sind jetzt gerade dabei, diesen Beruf Mikrotechnologen dann neu zu ordnen, also an die neuen Herausforderungen und Gegebenheiten anzupassen.
Was hat denn der Halbleiteringenieur eigentlich gemacht?
Also natürlich geht es da um Entwicklung, natürlich geht es da um Produktion. Das waren sicherlich die Anfänge der Mikroelektronik. die letzten Endes Verfahrensprozesse auch erdacht haben, letzten Endes auch Entwicklung. Heute würde man das wahrscheinlich Chip-Design nennen, was da im Prinzip als Grundlage dann letzten Endes also Forschung und Entwicklung auch, bis hin letzten Endes auch zur Produktion. Also das waren ja so die Anfänge, dass da im Prinzip in Massenproduktion das übergegangen ist. Das kann man aber heute mit den heutigen Anforderungen und Ausstößen nicht mehr vergleichen.
Nee, also das Halbleiter, bei Frankfurt-Oder gab es ein Halbleiterwerk, das gibt es ja schon lange nicht mehr. Und damit ist der Beruf wahrscheinlich eben ja auch dann in die Wandlung gegangen, auch wenn das Themenfeld geblieben ist, des Chips und der gesamten Geschichte, bloß dieses, ja, Sie sagen, wahrscheinlich würde es Chip-Designer heißen, das hat sich ja geändert. Gibt es denn da eigentlich auch noch andere Berufe, die in der DDR vielleicht ausgebildet wurden, wie Traktorist und die vielleicht auch nur in der DDR ausgebildet wurden? Oder Meliorationstechniker zum Beispiel?
Das sind Berufe, die im landwirtschaftlichen Bereich, also die heißen heute nicht mehr so, aber letzten Endes beschäftigen die sich mit denselben Themen. Also gerade in der Landwirtschaft zu optimieren, das ist ja im Prinzip eine Aufgabe, die immer weitergeht und dann auch letzten Endes immer verfeinert wird. Ja, das ist ausgebildet worden, aber letzten Endes, also man kann das vielleicht grob sagen, mit völlig anderen Inhalten ist das ausgebildet worden.
Das heißt, so ein Traktorist, das gibt es heute nicht mehr.
Ich glaube, das kann man mit einem Maschinen- und Anlagenführer an der Industrie vergleichen. Es gibt im Landmaschinenbau natürlich Leute, die nicht nur produzieren, sondern die letzten Endes auch reparieren oder warten und pflegen. Aber ich sage jetzt mal, ein Landwirt an sich, der wird das weitestgehend auch selber dann mit können oder können müssen. Aber klar gibt es da auch Servicestellen oder Werkstätten, so wie das beispielsweise beim Auto gemacht wird. Also der Kfz-Mechatroniker in einer typischen Autowerkstatt, der ist natürlich für die Wartung und Pflege der Fahrzeuge mitverantwortlich.
Ich habe mir Berufe angeschaut. Dabei ist auch aufgefallen, dass es in der DDR wohl sehr viele Berufe gab, also mit Namen zu nennen, die es heute nicht gibt. Wenn wir sagen, meinetwegen 800 Berufe wurden aufgeführt, Desinfektor, Segelmacher, Ziseleur, alles dieses. Und heute haben wir noch 350, meinetwegen, sag ich jetzt mal als Beispiel.
Das sind 330. Ja. 330 Ausbildungsberufe gibt es in Deutschland jetzt, ja.
Ja, das habe ich mir alles angeschaut. Und diese Masse, diese Vielfalt, die muss ja irgendwo herrühren. Also haben wir wahrscheinlich, so gestaltet sich's, Bereiche, Berufe, die spezialisiert waren, mehr. Dass man sagt, der Desinfektor und nicht die OP-Schwester macht das mit, zum Beispiel, sag ich jetzt mal.
Ja.
Da haben wir diese Vielfalt an Berufen vielleicht daher, dass es mehr Fokussierung gab?
Naja, der Fokus ist ja dann, wie Sie das jetzt schildern, auf eine bestimmte Tätigkeit ausgerichtet. Die Tätigkeit ist heute noch da. Man muss ja auch darauf achten, dass wenn so jemand in so einen Beruf einsteigt, dass der dann letzten Endes auch ein gewisses Umfeld an Kenntnissen und Fertigkeiten hat, die er einsetzen kann. Und zum einen wird das sicherlich allgemeiner, dass jemand, der einen Beruf erlernt, dann vielfältige Tätigkeiten in dem Bereich ausüben kann. Und auf der anderen Seite wird es aber auch ganz speziell. Also wenn Sie heutzutage den technischen Fortschritt mit vor 20, 30 Jahren vergleichen, dann würde im Prinzip jemand, der damals einen Beruf erlernt hat, wahrscheinlich die Tätigkeiten heute gar nicht mehr ausüben können. Sie sind viel, sagen wir, spezialisierter geworden. Die sind auch viel elektronischer, technischer. Also das ist viel digitaler auch geworden. Und darauf muss man reagieren können. Letzten Endes ist das auch ein Grund, warum sich Berufsbilder verändern, warum Spezialisierungen entstehen, vielleicht auch bestimmte Fachrichtungen oder Zusatzqualifikationen für einen Beruf, um die Tätigkeit auszuüben. Auf der anderen Seite ist es so, es muss ja auch eine gewisse Breite dann in so einem Beruf sein, weil ich möchte ja nicht als Auszubildender in einem Unternehmen lernen, wo ich dann nur die Tätigkeiten für dieses Unternehmen kenne, sondern wenn ich mich dann auch mal umentscheiden möchte oder ein anderes Unternehmen, eine andere Stadt aufsuche, dann möchte ich ja da auch tätig werden und dann brauche ich diese Vielfalt von so einer Tätigkeit oder von so einem Beruf mit.
Woran kann das liegen, dass es in der DDR mehr Ausbildungsberufe gab als heute? Hat man gerafft, zusammengerafft?
Das ist im Prinzip Ende der 50er Jahre ist das bei diesen 750 Berufsrichtungen oder über 900 sind das ja sogar gewesen. Also hat man dann im Prinzip, dort hat man alles eigentlich gehabt. Da hat man die fachschulischen Ausbildungen mitgehabt und so weiter. Also das hat man dann letzten Endes mal sortiert und das ist dann letzten Endes auch spezialisiert worden. Aber es sind auch dann Berufe dabei gewesen, die ja eine ganz bestimmte Tätigkeit beziehungsweise auch eine bestimmte Richtung. Wir sehen das heute noch so. Also beispielsweise in Meißen ist eine weltbekannte Porzellanmanufaktur und da gibt es einen Manufakturporzellanmaler, den gibt es heute noch, weil da hat sich letzten Endes nichts geändert an diesen Tätigkeiten und die Aufgabe ist noch geblieben. Oder aber, das ist eine spezielle regionale Ausrichtung. In Glashütte, die Uhrenindustrie. Zu DDR-Zeiten ist das die industrielle Uhrenproduktion gewesen. Da gab es im Prinzip drei Zentren in Glashütte, Weimar und Rula. Das hat sich letzten Endes ziemlich auf Glashütte jetzt konzentriert. Der Uhrmacher ist letzten Endes gleich geblieben. Also da hat sich nichts geändert. Ein anderes Beispiel vielleicht aus Sebnitz. Da ist der Kunstblumenfacharbeiter mal ausgebildet worden. Und das ist ein Beruf oder eine Tätigkeit, die nach der Wende gar keine Resonanz mehr oder wenig Resonanz mehr gefunden hat, weil es letzten Endes auch die Märkte dann einfach nicht mehr so gab. Und das ist ein Beruf, den gab es in Westdeutschland nicht. Und der ist im Prinzip dann auch nie aufgenommen worden oder entstanden dann. Der ist letzten Endes mit dem Abgesang der DDR, ist der im Prinzip auch in der Versenkung verschwunden.
Kunstblumen gibt es ja noch oder gab es ja auch im Westen. Wie haben die das gemacht?
Naja, zumindest nicht mit dieser Technik und mit dieser, sage ich jetzt mal, mit dieser ausgefeilten.
Also die Art und Weise, von der Art und
das
Weise.
Das ist ja eine Art und Weise der Herstellung, die es schon viele Jahrzehnte gibt, die auch sehr, sehr traditionell heute noch, also es gibt die Schauwerkstatt in Sebnitz, die dort auch noch traditionell zu sehen ist und gezeigt wird. Aber der Ausbildungsberuf ist eben nicht mehr da. Und das ist eine Technik und auch eine Art und Weise der Herstellung von Kunstblumen, die wahrscheinlich auf der Welt gar nicht so sehr ausgefeilt produziert werden konnte wie dort. Also das ist ja auch sehr exportlastig gewesen, diese Herstellung, beziehungsweise sind die im Prinzip in alle Welt auch geliefert worden.
Und die Kunstblumen, die entstehen ja noch?
Ja, das sind im Prinzip Leute, die das zu DDR-Zeiten noch gelernt haben und auch noch können. So, und momentan ist es so, wer das jetzt machen möchte, der kann das nur in einem Anlernprozess dann im Prinzip dann absolvieren. Das ist jetzt keine klassische Berufsausbildung, wo es einen Facharbeiterbrief bzw. eine Facharbeiterprüfung gibt.
Das heißt, wenn ich jetzt jemanden kenne, dort im Werk, dann kann ich sagen, bringst du mir das bei? Vielleicht ähnlich wie ein Kirschner, der sagt, Mensch, willst du nicht irgendwann mal die Werkstatt übernehmen? Ich zeig dir, wie es geht. Darf der dann einfach ausbilden eigentlich?
Der kann das zeigen, der kann das auch jemandem beibringen, das ist ohne Frage. Aber es wird nie so sein, dass es dann eine Abschlussprüfung oder eine Facharbeiterprüfung gibt und es wird auch nie einen Facharbeiterbrief dafür geben. Also wenn Sie das vergleichen, weil Sie das angesprochen hatten, also es gibt bundesdeutsche Berufe, wobei das eben keine anerkannten Berufe sind. Das war eben der Textilschmuckmacher, der Kunstblumenmacher, der Blumenfärber beispielsweise. Also das waren keine Berufe, aber das waren Tätigkeiten und das waren sogenannte angelernte Tätigkeiten. Mhm. Das könnte man heute auch noch machen. Das ist eben letzten Endes eine ziemlich schwere Aktion, so etwas in einen bundesdeutschen Beruf zu überführen. Weil, also wenn das ein bundesweit anerkannter Beruf werden soll, dann muss dort letzten Endes auch ein Bedarf nachgewiesen werden und auch eine gewisse Menge an jungen Leuten, die da in dem Beruf ausgebildet werden sollen. Und also das kann man nicht mit einzelnen wenigen Zahlen machen.
Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Schuhmacher und einem Schuhfertiger? Ich habe beide Bezeichnungen gefunden und habe gedacht, ist das eine nicht vielleicht ähnlich wie das andere? Sind wir da eher maschinell und eher handlich?
Naja, man muss das vielleicht immer noch unterscheiden. Also ein Schuhmacher, da wird ja im Prinzip in allererster Linie der kleinere Handwerksbetrieb gesehen, der letzten Endes auch Reparaturen und letzten Endes auch Schuhe macht. Also ein Fertiger, der macht auch Schuhe, aber dort wird das eher industriell gefertigt dann, also in größeren Massen. Ein Schuhmacher, das ist ja dann in der Regel auch jemand, der nicht nur repariert, sondern der letzten Endes auch Einzelanfertigungen macht, Maßanfertigungen. Das ist dann schon noch was Spezielles.
Stirbt der aus, der Schuhmacher?
Ich will es nicht hoffen, dass solche Berufe aussterben, weil das wirklich eine Tradition hat. Und wenn die nicht mehr da sind, dann wird eigentlich ein Wissen, was über Jahrzehnte oder Jahrhunderte vielleicht sich angeeignet hat, das geht dann verloren. Das wäre sehr schade.
Es ist nämlich auch so die Frage, weil wir den Kirschner auch schon hatten, was passiert denn mit Berufen wie Sattler, Kirschner, Schuhmacher? Man hat wirklich das Gefühl, es wird weniger. Find mal heute einen guten Schuhmacher. Das ist schon wieder von Mund zu Mund, kennst du einen irgendwie. Das sind ja alte Handwerksberufe, wirklich von Jahrhunderten im Grunde genommen, weil früher gab es ja nur so. Sterben diese Berufe aus oder wie können wir die denn erhalten eigentlich? Wie hat es denn die DDR gemacht? War das da noch notwendig und heute nicht mehr?
Naja, die Notwendigkeit für so einen Beruf hängt immer vom Bedarf ab, also oder von der Nachfrage. So, wenn Sie jetzt den Kirschner ansprechen, da hat sich ja auch mittlerweile, sage ich jetzt mal, in der Gesellschaft, in der Anerkennung zu diesen Kleidungsstücken hat sich ja was geändert.
Ja.
Wer möchte denn gerne heute noch Naturfell oder Naturhaar von Tieren an sich tragen, weil das letzten Endes ja damit einhergeht, dass dann letzten Endes dafür Tiere sterben oder vielleicht dann auch in schlechten Verhältnissen gezüchtet werden, so. Und wenn die Nachfrage aber dazu gar nicht mehr da ist, also wenn der Bedarf, der Wunsch, so Kleidungsstücke zu tragen, dann nicht mehr da ist, dann wird es auch irgendwann über kurz oder lang den Beruf nicht mehr geben. Oder aber er spezialisiert sich dann eben nur auf Kunsthaar oder also auf Kunststoffe letzten Endes. Aber vielleicht ist das auch eine Zukunft, dass gar nicht so sehr das Handwerk oder die Tätigkeit oder dieses Angebot ausfällt, sondern dass sich das im Prinzip nur auf breitere Schultern letzten Endes verteilt, denn mit diesen Stoffen, was vielleicht früher Naturstoffen, tierische Stoffe oder Naturstoffe waren, wird vielleicht heute mit künstlichen Stoffen gemacht. Also ich erinnere da mal an den Sattler. Ein Sattler, der ist in der Fahrzeugindustrie ein unverzichtbarer Beruf. Nur die Art und Weise, wie jemand was herstellt, dass das im Prinzip so viel Handwerk oder so viel Handarbeit mit sich bringt, das hat sich geändert und das wird sich in eine andere Richtung spezialisieren. Das wird viel mehr maschinell bzw. auch industriell gefertigt. Und da sprechen wir ja noch gar nicht davon, was ist denn, wenn Robotik oder künstliche Intelligenz dann plötzlich in dieses Berufsleben dann mit sich breit macht oder beziehungsweise dann mitgenutzt wird. Dann wird sich auch die Tätigkeit eines Berufeinhabers, die wird sich auch nochmal ändern. Also die wird vielfach einfacher gehen. Vielfach wird sowas auch vielleicht spezieller und genauer gefertigt. Aber das ist das, was Sie vorhin ansprachen, dass vielleicht diese Handfertigkeit, dass die dann vielleicht ein Stück auch verloren geht.
Wie zum Beispiel beim Uhrmacher hatten wir heute auch schon das Thema. Ich kann mich erinnern, meine Omi, die hat in einem Uhrenladen gearbeitet, auch lange Zeit noch. Und wenn man da mal hinter den Ladentisch gucken konnte, in die Werkstatt, dann saßen die dort mit ihren Okularen und haben gefriemelt. Und das war immer ganz spannend. Die waren immer ganz konzentriert. Und diese Fitzelarbeit, die ja wirklich bewundernswert ist, diese feinen Arbeiten, brauchen wir das irgendwann noch? Also ich finde das toll, wenn man sein Erbstück meinetwegen oder seine Uhr noch wegbringen kann und jemand weiß, was er damit zu tun hat. Geht uns das verloren?
Das glaube ich nicht. Gerade in dem Beruf wird uns das nicht verloren gehen. Erstens mal, wenn ein Kunde ein Einzelstück dann zum Uhrmacher bringt, dann wird er das immer in eine Uhrmacherwerkstatt bringen, wo eine Reparatur vielleicht mit ansteht. Aber ich weiß, und das ist ja im Prinzip auch eine besondere Beziehung in Sachsen mit der Stadt Klaushütte, dass dort sehr intensiv die Uhrfertigung noch auch betrieben wird. Und wenn Sie dort heute in diese Werkstätten, das sind ja Manufakturen, wenn Sie da reingehen, dann haben Sie genau dieses Bild, was Sie vor Augen haben von so einer Uhrenwerkstatt, das können Sie dort genau sehen. Das sind Handarbeiten. Das sind sehr kostbare und sehr langwierige Handarbeiten, die vermittelt werden müssen und die auch vermittelt werden, die auch sehr gut vermittelt werden. Also gerade Lange und Söhne, die Uhrmacherherstellung, die haben wir in diesem Jahr mit dem Ausbildungsbetrieb des Jahres auszeichnen können, weil die also so eine gute Ausbildung machen. Und wenn ich das mal sagen darf, gerade in diesem Bereich in Klaushütte sind seit 1997 etwa 750 Uhrmacher ausgebildet worden. Also das ist eine große Anzahl. Vielleicht wird sich nicht jeder Uhrmacher an so eine teure Uhr getrauen, weil da etwas falsch zu machen, auch gerade in der Reparatur oder in der Wartung, das ist sehr naheliegend und das sind sehr, sehr teure Stücke. Und da muss erstens mal eine sehr gute Ausbildung da sein und zweitens mal, das sollte dann wirklich also auch von den Spezialisten gemacht werden, die diese Uhren letzten Endes fertigen.
Das heißt, in der DDR vielleicht mehr Handwerk als heute, einfach weil auch manche Fertigungsverfahren noch gar nicht da waren. Also es hat sich ja alles weiterentwickelt.
Naja, im Handwerk, ich glaube, dort besteht eine sehr große und lange Tradition. Sicherlich haben sich dort Verfahren und vielleicht auch Maschinen und Technik und auch dort ist der technologische Fortschritt vorangegangen, haben sich geändert. Aber das Handwerk an sich, diese Tätigkeiten, weil das ja wirklich, wie der Name schon sagt, handwerklich, also mit der Hand zu machen ist, sehr gute Kenntnisse und Fertigkeiten voraussetzt, aber letzten Endes das meiste dann doch durch Menschen und weniger durch Industrie oder Roboter oder Mechanik zu erledigen ist.
Das stimmt. Also ich habe auch gesehen, dass es Segelmacher zum Beispiel gab zu DDR-Zeiten. Und da konnten mir auch Leute berichten, die das gemacht haben. Ja, selten der Beruf. Und das ist zum Beispiel eine reine Handarbeit. Die sitzen wirklich und knüpfen und machen und stellen das her und die Stoffe zu besorgen. Auch Seiler, da habe ich mich auch gefragt, was macht ein Seiler? Gibt es den noch? Macht der Seile? Also das, wonach es klingt, brauchen wir das heute noch? Macht das eine Maschine? Also drückt er auf den Knopf und kommt ein Seil raus? Und wurde das früher geknüpft? Oder wie darf man sich das vorstellen?
Also den Beruf Seiler beispielsweise, den gibt es auch noch und es müssen auch noch Segel hergestellt werden. Ich denke, auch damals ist das in einer Größenordnung hergestellt worden. Also man darf das vielleicht nicht unterschätzen. Es ist vielfach auch produziert worden und vielleicht ist das gar nicht so sehr im Inland verwendet worden oder benötigt worden. Aber sehr viele von solchen Produkten, das sind ja Exportschlager gewesen. Und letzten Endes konnte man da auch als Staat gut Devisen damit im Prinzip verdienen. Also bei solchen speziellen Sachen ist ja auch sehr viel in den Export gegangen. Also ein Großteil der Kunstblumen beispielsweise aus Sebnitz, die sind auch in den Export gegangen. Die Tätigkeiten bzw. die Produkte, die daraus entstehen, die werden weiterhin benötigt. Es wird nur die Art und Weise, wie das hergestellt wird, also auch gerade was die Maschinen anbetrifft, was vielleicht auch Hilfsmittel anbetrifft, die haben sich geändert und das vereinfacht natürlich auch diese Prozesse. Oder sie sind dann letzten Endes auch in industrielle Prozesse dann übergegangen.
Gibt es irgendwas, was wir noch nicht gesagt haben, weil ich das nicht gefragt habe, weil ich da nicht hingedacht habe? Gibt es sowas auch über die DDR-Berufe zu sagen?
Die Berufsausbildung in der DDR, glaube ich, steht in keinem nach, was letzten Endes überhaupt im deutschsprachigen Raum ausgebildet wird. Weil die Art und Weise der dualen Berufsausbildung, die ist vom Grund her gleich gewesen und auch schon immer schon gleich gewesen, also auch vor der Trennung oder der Teilung Deutschlands. Und das Besondere, was wir im deutschsprachigen Raum haben, ist ja letzten Endes diese Art und Weise, wie wir diese Berufskenntnisse weitergeben, nämlich mit dieser Dualität. Also ein Teil wird im Unternehmen, in der Praxis erlernt und gleichzeitig wird die Theorie in der Berufsschule vermittelt. Das ist ein sehr großes Pfund, was wir in vielen Ländern, gerade in Europa oder weltweit, gar nicht haben. Dafür beneidet man letzten Endes den deutschsprachigen Raum. Ich will das gar nicht auf Deutschland nur beziehen, weil das ja in Schweiz und Österreich genauso ist wie andere kleine Regionen außerhalb, also beispielsweise Südtirol. Die Art und Weise, die ist sehr gut, weil letzten Endes diesen Vorteil, dass jemand in 2 damals oder heute 3-jähriger Ausbildung Tätigkeiten erlernt und dann fertig wird und letzten Endes sofort einsetzbar im Unternehmen ist. Mit einem Studiumabschluss werden sie das nicht so schaffen, weil das Studium letzten Endes eine allgemeine Kenntnisvermittlung hat und letzten Endes nie genau auf eine Tätigkeit oder auf ein Unternehmen genau zugeschnitten ist, sondern nach dem Studium fangen sie ja dann an, sich im Unternehmen dann erstmal zurechtzufinden und dann auch letzten Endes das eigentliche Handwerk dann zu erlernen. So, also das ist ein unschlagbarer Vorteil, den die duale Berufsausbildung hat. Und ich kann mir nur wünschen, dass weiter so bleibt, dass wir auch weiterhin im kaufmännischen Bereich wie im gewerblich-technischen Bereich diese Berufsausbildung haben werden, dass junge Leute den einfachen und schnellen Einstieg im Prinzip in ihr Berufsleben bekommen.
Warum haben wir heute 3 Jahre und nicht mehr 2? Wie kommt das, die Verlängerung?
Naja, das hängt letzten Endes so ein bisschen am Ordnungsverfahren. Also es war in der DDR-Zeit üblich, dass man 2 Jahre erlernt hat. Ich glaube auch viele Berufe, die kann man in 2 Jahren auch erlernen. Was für 3- bzw. 3,5-jährige Ausbildung spricht, das ist letzten Endes die Entwicklung in diesen Berufen. Also wenn dort Mechanik, Elektronik und vielleicht zukünftig auch KI dazukommt, dann sind der technische Fortschritt gewesen. Sie haben heute Tätigkeiten in einem Beruf, da wird sogar in 3,5 Jahren knapp das zu erlernen, weil es einfach so viel und so intensiv und auch so tief ist, so spezialisiert auch ist. Das war aus dem Ordnungsverfahren. Es gab in der DDR 2-jährige Berufe oder nur die 2-jährigen Berufe. Letzten Endes hätte man das vielleicht auch früher mit 2-jährigen Berufen in Westdeutschland erledigen können. Heutzutage, sage ich jetzt mal, muss man vielleicht die Unterschiede noch machen, weil viel, viel Inhalt in den Berufen dazugekommen ist. Also vielleicht nur noch mal, es sind noch nie so viele Berufe neu geordnet, neu gestaltet, angereichert worden wie in den letzten 20 Jahren.
Tut uns das immer gut?
Ich glaube, das ist eine Anforderung, die die Unternehmen ganz einfach voraussetzen. Also wenn ich einen Spezialisten oder einen Facharbeiter haben will in einer bestimmten Tätigkeit, dann muss der gut ausgebildet sein. Also ansonsten sind die Effizienzgewinne in einer Produktion, die sind wahrscheinlich dann nicht so hoch. Und diese Effizienzgewinne, die schaffen sie durch Mechanisierung, durch Technisierung. Und das ist mittlerweile so kompliziert. Sie müssen gut ausgebildet sein, um diese komplizierten Maschinen beispielsweise auch bedienen zu können. Das können sie auch nicht so im Vorbeigehen. Also, und die große Herausforderung ist ja auch, dass man diese Berufe, selbst wenn sie heute so einen großen technischen Anteil haben, dass sie die im Prinzip auch vom Grundverständnis her erlernen müssen. Sie müssen wissen, wie ein Metallstück beispielsweise bearbeitet werden. Es gibt verschiedene Härten, es gibt verschiedene Werkzeuge. Wie wird das bearbeitet? Das müssen Sie wissen. Ansonsten sind Sie nicht in der Lage, diese Technik in so einer CNC-Maschine dann auch umzusetzen, weil Sie müssen wissen, mit welchem Anpressdruck muss denn ein Werkzeug dann in diesen Werkstoff einwirken, dass er bearbeitet werden. Und das müssen Sie im Prinzip von Grund auf lernen. Ansonsten werden Sie auch die hochtechnische Maschine nicht bedienen können, wo Sie nur noch einen Computer vielleicht davor haben, um das zu bewältigen.
Genau, also das ist ja doch die Verfahrensweise. Jeder Dreher hat das ja auch gelernt. Jeder Instandhaltungschef wusste, wie sein im Walzwerk meinetwegen, wie seine Bleche geformt werden und dergleichen und hat natürlich selbst am Werkstück auch mal angefangen. Mir ging es weniger um das Niveau, also dass man natürlich gut sich ausbilden muss. Ich sehe das zum Beispiel jetzt im gesundheitlichen Bereich, wenn dort zusammengelegt wird, zum Beispiel die Schwestern- und Pflegernausbildung, dass man sagt, ist im Krankenhaus einsetzbar, ist im Altenheim einsetzbar, also wo alles erlernt wird, wo es keine Spezialisierung mehr gibt, sondern dass man sagt, ja, da werden quasi alle Bereiche abgeteilt, dann ist halt die Frage, tut uns das gut, weil der Umgang mit einem Säugling ein wesentlich anderer und gravierend anderer ist als mit einem demenzerkrankten Menschen zum Beispiel. Kann ich, wenn ich das so zusammenstopfe, also die verschiedene, weil Sie sagten, es wird auch manches zusammengefasst, sage ich mal, kann ich denn überhaupt die Tiefe dann noch leisten?
Also wenn solche Berufe zusammengelegt werden, das gibt es im Industriebereich auch, dann hat das nichts damit zu tun, dass man das oberflächlicher oder nicht mehr zu intensiv erlernt, sondern die Zusammenlegung kommt einfach daher, dass man dann sagt, man kann gleiche Inhalte, die in den Berufen, in den verschiedenen Richtungen gleich sind, die kann man im Prinzip gleich vermitteln, weil sie gleich sind oder ähnlich. Aber wenn es dann in die Spezialisierung geht, also wenn Sie das gerade im Beispiel jetzt der Medizin, also Säugling und Altenpflege oder Krankenpflege, Altenpflege, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Wenn das in die Spezialisierung geht, dann muss man die auch machen. Wir kennen das auch im kaufmännischen Bereich. Also es gibt ganz viele Kaufleute für ganz verschiedene Berufe. Ich hatte vorhin einen genannt, den Kaufmann E-Commerce, aber es gibt ja auch gerade im Einzelhandel oder im Dialogmarketing, das sind alles kaufmännische Berufe, wo das Kaufmännische ein und dasselbe ist. Das kann man gleich vermitteln, weil das gleiche Grundlagen, gleiche Ausrichtung sind und so weiter. Man muss dann nur den Unterschied machen in der Spezialisierung. Und wir können uns das so gut vorstellen, dass man dann sagt, also diese Vielzahl von Berufen, die wir haben, die kann man letzten Endes auch ein Stück weit zusammenfassen, wo gleiche Inhalte sind, dass sie effizienter vermittelt werden können, gerade auch was den schulischen Bereich anbetrifft. Also ich denke da an die Vielzahl der Berufsschulzentren, auch was den Lehrermangel dazu anbetrifft. Das muss man irgendwo optimieren. Aber wenn es dann um die eigentliche Tätigkeit, um die Spezialisierung in dem Beruf geht, dann muss der Unterschied gemacht werden. Ansonsten ist der nicht mehr der Spezialist, sondern nur ein Generalist und der kann dann nicht so gut sein.
Gibt es eigentlich so, wir haben vorhin schon von Exportschlagern gehört, gibt es Güter, Produkte, die wirklich Kassenschlager auch beim Export waren, wo man sagt, DDR gefertigt, ging weg wie warme Semmeln, ähnlich wie die Seidenblumen. Gab es da noch andere Sachen, wo wir einfach auch spitze waren, die gern genommen wurden, die auf dem guten Handwerk auch basieren, was dann rausgeschickt wurde in alle Welt?
Nicht nur auf dem Handwerk, auch auf der Industrie. Als erstes fällt mir da vielleicht ein, die Marke Privileg, die haben ja Kühlschränke und Waschmaschinen. Und was weiß ich, gefertigt. Das ist ein großer Exportschlager gewesen. Die Marke war zu DDR-Zeiten in der Region hier gar nicht so bekannt. Das ist ja ausschließlich in das westliche Ausland gegangen. Ne? Mhm. Also das wäre ein Beispiel, was mir jetzt da spontan einfällt.
Wir haben ja überhaupt viel exportiert.
Aber wissen Sie, wir haben gerade in Sachsen sehr viele spezielle Regionen. Also die Sebnitzer, das hatte ich ja genannt. Die Glashütter, das hatte ich ja genannt. Die Meißner, das hatte ich mitgenannt. Weitere Sache, also wenn man in das Erzgebirge geht, gerade was die Spielzeugindustrie oder die weihnachtlichen Produkte, die ja eine sehr hohe Qualität und die auch sehr anerkannt weltweit sind, angeht, das ist nicht zu vergessen. Also auch gerade was Musikinstrumente, also ob das Holzblas- oder Blechblasinstrumente sind oder
Akkordeon.
Akkordeon beispielsweise, das sind ja Marken, die in die Welt gegangen sind und die auch von vielen Künstlern, also können wir weitergehen, also wir haben Bechstein, Flügel, das sind ja Produkte, die gerade aus unserer Region mitkommen und die weltweit anerkannt sind, auch schon zu DDR-Zeiten, was Exportschlager waren und heute immer noch sind. Also das sind Spezialisierungen und das sind Ausbildungsberufe und die daraus entstanden sind, die werden heute noch vermittelt und ich wünsche mir, dass die auch noch lange so vermittelt werden, weil das ein Wettbewerbsvorteil ist gegenüber anderen Herstellern.
Wenn jetzt jemand heute an der Scheidestelle steht und sagt, ich muss mich entscheiden, gehe ich in ein Studium, gehe ich in eine Lehre, wo kann man sich bei der IHK zum Beispiel schlau machen? Wo finde ich Anlaufstellen? Wie kann ich vielleicht mich für eine Lehre entscheiden? Was spricht vielleicht auch für eine Lehre? Wo findet man die IHK für Kurzentschlossene heute noch?
Also ich beneide die jungen Leute nicht, die sich heute für eine Berufsausbildung oder die sich überhaupt für den Berufseinstieg entscheiden müssen, weil es eine Vielzahl von Angeboten gibt. Also gerade auch was den akademischen Bereich anbetrifft, den Hochschulbereich. Da gibt es mittlerweile über 21.000 Studien-, Master- und Bachelorstudienangebote. Das ist eine schier unübersichtlich große Zahl und sich da im Prinzip das für das Richtige zu entscheiden, das ist ziemlich schwer. Also ich rate den jungen Leuten dann gern, nutzen Sie die Angebote während der Schulzeit, nutzen Sie das auch schon ab der 7. Klasse oder vielleicht sogar schon früher, indem man sich mit Berufsbildern beschäftigt, indem man aufmerksam vielleicht auch Unternehmen in unmittelbarer Schulnähe betrachtet, indem man Angebote wahrnimmt, was Schülerpraktikum anbetrifft, weil man sich damit dann letzten Endes schon mal so einen Überblick verschaffen kann, was liegt mir nicht. Da gibt es eine ganze Menge auch Angebote, die die IHK hat, also von der Berufsmesse über das Azubi Speed Dating, über die Azubi-Botschafter, die in die Schulen kommen und über ihre Ausbildungen berichten, bis hin zu Berufsmessen, die letzten Endes dann auch, sage ich jetzt mal, spezielle Angebote dann mitmachen. Aber letzten Endes ganz wichtig ist, den Kontakt zu dem Unternehmen zu finden und das vielleicht auch mal auszuprobieren, was das für eine Tätigkeit ist. Wenn ich das ausprobiert habe oder wenn ich mich selber in einem Praktikum damit beschäftigt habe, dann fällt mir das leichter, erstmal zu bewerten und letzten Endes mich auch dafür zu entscheiden. Weil Sie jetzt sagen, für was soll man sich entscheiden? Wo liegt die Zukunft? Ja, wir haben viele Jahre gehabt, die propagiert haben, man sollte in ein Studium einsteigen. Mhm. Und wenn man dann sieht, diese schier unendliche Zahl von Angeboten und letzten Endes dann auch Absolventen, wenn die dann fertig sind, müssen sie dann letzten Endes losgehen und was finden. Viele finden was und wenn sie gut sind, dann ganz schnell und so weiter. Wenn man sich mit einer Berufsausbildung letzten Endes auf sein Berufsleben vorbereitet, dann ist es in der Regel so, dass man dann gleich in dem Unternehmen auch dann eingesetzt werden kann, sofort auch Geld verdient, im Übrigen auch schon während der Ausbildungszeit dann eine Ausbildungsvergütung bekommt, die sehr beachtlich ist mittlerweile. Und letzten Endes, und das merkt man nicht nur in der Industrie, sondern auch im Handwerk, das sind Leute, die gefragt sind, die auch zukünftig weiter und mehr gefragt sein werden, weil die in den letzten Jahren, ich will nicht sagen vernachlässigt, aber nicht so gut beachtet worden wie vielleicht ein Studiengang. So, und wenn man sich dann erkundigen will, wie gesagt, wir haben da eine ganze Menge Angebote bei der IHK. Wir haben zwei Mitarbeiterinnen, die speziell die Berufsorientierung machen. Wir haben eine Mitarbeiterin, die passgenaue Besetzung macht. Auf die kann man direkt zugehen, die kann man ansprechen. Wir sind dort gerne bereit und helfen weiter. Im Übrigen nicht nur wir als IHK, sondern das ist in anderen zuständigen Stellen, beispielsweise wie in der Handwerkskammer auch.
Ja, Herr Köhler, dann danke ich Ihnen, dass Sie uns erzählt haben.
Gerne.
Über Berufe und über all die Dinge, die es zu wissen gab. Und vor allen Dingen, dass wir ja auch immer den Bogen zu heute ziehen konnten, weil wir festgestellt haben, so viel ist gar nicht verschwunden. Es ist schon noch da, es hat sich nur ein bisschen anders verkleidet sozusagen.
Ja, bedanke mich auch.
Sehr. Ja, dann vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Berufe in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch die ARD-Podcast-Reihe Podcasts, die das Aufräumen spannender machen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Und auch ein Tipp, Der Sachsen-Politik-Podcast. Jede Woche mit dem politischen Geschehen in Sachsen. Dabei geht es um Herausforderungen und Chancen für die Politik im Freistaat. Und jeden Freitag hören Sie eine neue Folge in der ARD-Audiothek.
Sachsen ist
dieses herrliche, tolle, deutsche Bundesland mit so langer Tradition.
Und Politik in Sachsen ist zugespitzt.
Wir haben es geschafft, dass rechts geil ist und links ist dumm.
Ich hätte gehofft, dass die AfD mehr bekommt.
Ja, wenigstens scheint er die CDU zu führen. Der Rest sieht relativ traurig aus.
Ich sehe im Moment keinen Politiker, der das wirklich mal in die Hand nimmt.
Politik in Sachsen ist kompliziert.
Auch wenn im Rahmen der Verfassungsmetaphysik nunmehr eine vermeintliche Verfassungserwartung herangezogen wird und proklamiert sei, es sei eben nur möglich, seine Ablehnung mit der Wahl eines Bewerbers zum Ausdruck zu bringen, vermag genau dies nicht zu überzeugen.
Politik in Sachsen ist drastisch.
Dieses Flugzeug, in dem wir uns befinden, das wird nicht weiterfliegen, sondern das befindet sich im freien Fall und im Sinkflug und wird irgendwann zerschellen.
Nach dem Motto, es ist nur eine Phase, Hase, das ist Quatsch. Wir haben eine letzte Chance bekommen.
Sachsens Landespolitik auf den Punkt gebracht. Ausgewogen, verständlich, hintergründig im Sachsen-Politik-Podcast von MDR Sachsen.
Ich lasse mir nicht von Journalistinnen und Journalisten etwas in den Mund legen.
Deswegen frage ich.
Aber bin der Meinung, dass wir hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind und dass wir hier Qualitätsjournalismus erleben.
Der Sachsen-Politik-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.